Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Folge von Sehnsucht Mama und heute wieder mit einem Gast, einer ganz großartigen, inspirierenden Frau. Melanie ist hier. Melanie von Marmel. Die eine oder andere wird sie wahrscheinlich kennen. Hi, erstmal Melanie.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank.
Ich freue mich so sehr, dass du mitmachst. Und wir werden heute über vieles sprechen, wahrscheinlich auch das Thema Kinderwunsch anreißen. Aber ich glaube, für alle die dich nicht kennen sollten, wenn es das überhaupt gibt, wie viele
Stimmt.
Follower sind es jetzt gerade auf Instagram?
Stand heute 142.000, ja.
Wahnsinn, ja, genau. Also du machst Online-Fashion oder möchtest du vielleicht einmal kurz selber dich vorstellen? Wie alt bist du? Was machst du gerade jetzt?
Wow, wenn mich jemand fragt, was ich mache, sage ich Kaufladen spielen, aber das trifft es nicht ganz. Also ich bin die Melanie, ich bin 37 Jahre alt, Mama einer 20-jährigen Tochter und von zwei wundervollen Patchwork-Kindern auch noch. Und bin Geschäftsführerin und Gründerin von Marmel, von einer Frauenmodemarke, die aber den Fokus halt ganz stark auf Social Media hat. Eben wie gerade gesagt, Instagram mit 142.000 Followern, TikTok sind wir, glaube ich, auch schon bei 51 und ja, versuchen das gerade alles so ein bisschen auszubauen. Und unser Fokus ist halt, dass wir Damenmode verkaufen, online, aber auch in einer Boutique. Und zeitgleich den Fokus noch haben, ganz, ganz viele tolle Frauen, natürlich auch Männer, aber der Überzahl Frauen und Mütter bei uns im Betrieb zu haben. Und das bin ich und das fühlt sich so ein bisschen an nach Kaufladenspiel.
Das ist so toll, dass du das sagst. Ich finde, das ist so ein schönes Bild irgendwie, weil man einfach merkt, was für einen Spaß ihr auch habt. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, das klingt jetzt wie Werbung, ne? Wir kommen natürlich gleich auch auf deine Geschichte und auf alles Mögliche, aber ich muss es einmal erzählen, weil ich natürlich auch ein bisschen begeistert bin. Ich liebe eure Klamotten, ich liebe eure Mode, weil ja, ach, ich liebe es einfach. Es ist größtenteils Einheitsgrößen und es ist halt wirklich von 36 bis 44 oder 46, glaube ich sogar, ne?
Na, inzwischen, also vorstellen tun wir das Ganze an 44 bis 46, aber vieles passt inzwischen bis Größe 50.
Ach
Ja.
wow, okay, ja. Und das Schöne ist halt, ihr habt dann da nicht irgendwie nur ein so ein Model und dann muss man erahnen, wie sieht das wohl an mir aus, sondern ihr stellt euch einfach Donnerstag oder öfter mal, aber vor allem eben donnerstagsabends immer live um 19:30 Uhr vor die Kamera und zeigt halt wirklich an unterschiedlichen Größen deiner Mitarbeiterin und auch an dir, wie die Klamotten aussehen. Und dadurch hat man ein ganz anderes Gefühl, wie die Klamotten wirklich an einem aussehen. Und es ist halt so facettenreich. Ich lieb's. Und dabei seid ihr auch noch so witzig und so.
Danke.
Ja, ist so
Darf ich auch
smart.
bekloppt sagen? Also manch einer sagt eher bekloppt auch, aber so charmant bekloppt, ne? Aber
Herrlich bekloppt seid ihr, absolut, ja.
halt so freie Schnauze nach wie vor. Also egal ob damals oder heute, ich möchte das einfach so authentisch wie möglich präsentieren und einfach viele Facetten an Frauen abbilden und das eben ohne Drehbuch und ohne Vorgabe, sondern wirklich immer so die Kamera an und wir sind, wie wir sind. Und das finde ich unglaublich angenehm auch für uns.
Voll, das merkt man auch und das ist total ansteckend. Macht ein bisschen süchtig. Ich warne euch vor, wenn ihr das bisher noch nicht geguckt habt, guckt mal rein. Und man muss dazu sagen, um das einmal kurz nochmal zu erklären, du bist eine unglaublich erfolgreiche Geschäftsfrau jetzt. Du hast aber auch Wahnsinnsmut bewiesen, weil du dich eigentlich gerade selbstständig gemacht hattest mit einem Kosmetikstudio.
Richtig.
Dann kam Corona und wir
Richtig.
können uns alle noch erinnern, Kosmetik war dann erstmal nicht mehr so, ne? Und dann hast du einfach gesagt, oh, probiere ich mal was anderes.
Ja, also es war, ja, ich sage, wenn ich die Geschichte so erzähle, kann ich manchmal gar nicht so glauben, dass das unsere Geschichte war. Aber es war halt so, dass wir ein Jahr vor dem großen Lockdown eben mein Mann und ich uns selbstständig gemacht haben im Bereich der Kosmetik. Also ich das Gesicht nach außen bei den Behandlungen, mein Mann in der Buchhaltung. Lief auch alles ganz, 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 ganz toll. Und durch den Lockdown war es dann einfach so, dass kein Geld mehr reinkam. Ziemlich so von einem Tag auf den anderen. Auch keine Hilfen vom Staat. Und einfach auch die Tatsache, dass unser Lockdown ja sehr viel länger anhielt wie alle anderen Lockdowns. Denn der Einzelhandel durfte öffnen, Friseure durften öffnen, nur die körpernahe Dienstleistung, so beschreibt man das Ganze. Also Kosmetik ist ja kein Muss oder nicht zwanghaft notwendig. Und eben super nah face to face. Ja, und da war halt einfach das Problem, dass wir viel, viel länger ausfallen mussten als alle anderen. Und unser Kühlschrank war davon abhängig, der unserer Kinder, der unserer Mitarbeiter und auch derer Kinder. Und Ich habe dann ziemlich kurzfristig beschlossen, bin 48 Stunden am Ende des Tages auf Kleidung umzusatteln. Übergangsweise, so war der Plan, um einfach alle Kosten stemmen zu können und eben auch niemanden auf die Straße setzen zu müssen. So, das ist so die Kurzfassung des Ganzen. Gott sei Dank hat das funktioniert und wie man am Mamel heute sieht, eben nicht nur als Notlösung, sondern es ist einfach eine komplett andere Firma draus geworden. Und ja, also in einer schwierigen Zeit galt es einfach, umzudenken und einfach zu sagen, egal was alle anderen jetzt denken und egal was der Kontostand sagt, denn wir hatten auch nur noch 800 Euro auf dem Firmenkonto, also wir waren nahezu blank einfach und haben auch unsere Hausraten schon nicht mehr zahlen können, also es war wirklich gar nichts mehr da. Wir mussten alles nochmal auf eine Karte setzen, denn es gab nicht so viele Alternativen. Und mein Mann war nicht so begeistert von der Idee, weil er sagte, das ist ja total skurril, wer soll denn jetzt bei uns Kleidung kaufen? Wir sind dörflich, wir haben keine Laufkundschaft. Aber ich habe gerade, nee, also zu Frauen passt das Thema Kleidung genauso gut wie Beauty und ich wollte auch die Situation irgendwie retten und Gott sei Dank haben wir es irgendwie geschafft.
Arsch in der Buchse und hat funktioniert. Und zwar wie? Mit so richtig Krawums und Schmackes. Also ich habe da zwischendurch Gänsehaut gehabt irgendwie, weil ich die Geschichte so inspirierend finde, weil es eben wirklich manchmal auf Mut ankommt und auch manchmal so Schnellschüsse wichtig sind und entscheidend. Und wir kommen gleich auf deine Geschichte. Und das ist so ein bisschen Überleitung dazu. Ich habe nämlich gelesen, du bist ja auch in diversen Zeitschriften zu finden. Und Magazin wird über dich beschrieben, weil das erzählt, weil das halt einfach eine krasse, wundervolle, mutmachende, inspirierende Geschichte ist. Ja, ist so.
Ist das immer komisch, das zu hören, aber Dankeschön.
Ja, klar. Weil du stellst nämlich auch überwiegend, glaube ich, Frauen, Menschen, aber ich glaube in erster Linie Frauen ein, die eben wahrscheinlich auf dem Arbeitsmarkt auch so Schwierigkeiten hätten, einen Job zu finden, ne?
Ja, also wir haben auch viele Frauen bei uns im Betrieb, die aus dem Job zu uns gekommen sind, aber ich finde, es ist halt ja oft so die Tatsache, dass eine Mama beim Bewerbungsgespräch. Da möchte ich halt so ein bisschen was über die Leute nur wissen. Ich will ja auch keine Bewerbungsunterlagen, nichts. Ich möchte wirklich Personen kennenlernen. Und ich beobachte halt immer wieder, sobald es heißt, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe drei kleine Kinder, wie der Blick nach unten geht, wie jeder innerlich so das Gefühl hat, den Job kriege ich jetzt eh nicht, weil ich Kinder habe. Oder ganz frisch bei uns im Team gewesen. Ich plane gerade den Kinderwunsch, bewerbe mich jetzt hier aber trotzdem auf einen neuen Job und ich höre bei all diesen Frauen immer, dass sie insgeheim schon davon ausgehen, dass sie jetzt eh eine Absage bekommen. Und das ist so ein bisschen, sind so meine Werte, dass ich sage, egal wie viele Kinder du hast, egal was du gerade planst in Sachen Kindern, egal wo du gerade im Leben stehst, und viele konnten in ihren alten Job nicht mehr zurück, nachdem sie Kinder bekommen haben, zum Beispiel. Ganz großes Thema auf dem Arbeitsmarkt. Andere Frauen waren total unglücklich in ihrem Job, weil sie die Zeiten nicht mehr mit den Kindern vereinen konnten, einfach, ne? Schichtarbeit oder einfach übermäßig viele Überstunden. Und wir haben auch drei Männer bei uns im Betrieb, aber eben 40 Frauen. Das ist nun mal sehr in der Überhand. Und meistens alles Frauen, die entweder sehr unglücklich in ihrem Job waren oder eben nach der Elternzeit nicht mehr in den Job zurück konnten, weil die Arbeitszeiten nicht auf einen angepasst wurden. Oder eben vielleicht auch Menschen, so wie ich es auch bin, die nicht so einen schönen Lebenslauf haben, die irgendwo mal so ein Tief dazwischen hatten, wo aber keiner was für konnte und wo das Blatt Papier jetzt vielleicht nicht so toll aussieht. Aber das lasse ich mir halt erst gar nicht zeigen, weil ich auf den Menschen gucke. Es gibt viele Gründe, warum es manchmal schwierig sein kann, glaube ich, einen Job zu finden, der einem wieder Spaß macht und wo man eben auch angenommen wird. Plus aber, glaube ich, dass es manchmal für Mütter einfach noch viel schwerer ist, da draußen beruflich anzukommen und Karriere und Kind vereinen zu können. Und da möchte ich die Welt um mich herum halt ein kleines Stückchen besser machen.
So, ich könnte dich dauerhaft abknutschen. Ich finde das so
Oh
groß. Ja, Entschuldigung, ein bisschen aufdringlich. Nein, das ist so wertvoll und so wichtig. Und ich glaube, wenn ich bei euch in der Ecke wohnen würde, Jülich, ne? Das ist ja die Boutique, dann hätte ich mich auch schon längst beworben, weil ich das einfach ganz, ganz, ganz toll finde. Und das ist so ein schöner Zusammenhalt. Ich liebe das, wenn sich so Frauen gegenseitig unterstützen. Weißt du, das ist für mich immer so, oh, da könnte ich immer heulen.
wertvoll. Und das gibt auch so wenig einfach nur noch.
Ja,
Ne? Also auch so
ja.
dieses kein Neid, sondern Support. Und das klingt immer nach Marketing und nach Slogan und Social Media. Nee, man kann das tatsächlich auch leben und das auch in einem Betrieb, der immer größer wird. Und ich finde, das ist halt auch nicht nur mein persönlicher Wunsch, sondern ich finde, das ist so ein bisschen auch Pflicht der Arbeitgeber einfach, weil sonst kommen wir allesamt nicht weiter. Und zeitgleich ist es wahnsinnig harmonisch und für uns immer noch sehr produktiv. Also ich habe dadurch keinerlei Nachteile, sondern nur Vorteile und mache Menschen halt auch glücklich. Und dann ist es doch alles schön.
Win-win.
Definitiv.
Richtig gut. Ja, jetzt stehst du da und gibst so vielen Leuten Hoffnung und Chancen und ein gutes Leben. Dabei ist dir nichts in die Wiege gelegt worden. Magst du so ein bisschen erzählen, wie dein Lebensstart eigentlich so war?
Total gerne. Ich kann nie garantieren, dass dann keine Tränen fließen. Das klappt mal gut und
Ah.
mal schlecht, aber dann machen wir das einfach so. Ne? Gehört dazu.
Gehört
Nee,
dazu, ja.
das kriege ich ganz gut hin. Also tatsächlich ist es so, ich glaube, ich war immer schon ein ganz cleveres Mädchen. Ich hatte immer schon Spaß, Dinge zu tun, aber aufgrund meiner Kindheit, ja, wurde das nicht ganz so gefördert. Also ich bin, meine Eltern waren beide alkoholabhängig stark. Ich habe häusliche Gewalt von meinen Eltern zu spüren bekommen, bin das erste Mal ins Kinderheim mit 8 Jahren gekommen durch einen Polizeieinsatz, bin dann
Ach
wieder
so Scheiße.
zu meinem Vater zurück, bin dann aber doch nochmal so mit 12, 13 freiwillig zurück ins Kinderheim gegangen, weil eben alles dann doch nicht besser wurde. Habe dadurch natürlich auch diverse Schulwechsel erlebt, bin 23 Mal in meiner Teenie-Zeit umgezogen. Also ganz, ganz viele Dinge, die aber halt so gar keinen Halt irgendwo gegeben haben.
Ja.
Dann wurde ich mit 16 schwanger und mit 17 Mama einer ganz wundervollen Tochter. Und das kam halt auch noch dazu. Also nicht nur, dass man von der elterlichen Seite, familiären Seite keinen Rückhalt hatte und durch all das, was geschah, schulisch auch immer wieder sich ganz schön zusammenreißen musste, dass das klappt. Also ich war Gott sei Dank immer eine gute Schülerin, aber das war schon hart unter all den Bedingungen von Schulwechsel, ne? Heim,
Krass, ja.
Sorgen. Als ich dann im Heim war, was ich sagen muss, was wundervoll war, ich kann nichts Negatives daran lassen, muss ich fairness halber sagen. Also,
Ehrlich?
das waren
Okay.
wirklich Menschen, die mich viel aufgefangen haben, wo ich auch Jahre später noch Kontakt zu hatte. Also, da hat jeder sein Bestmöglichstes getan. Und natürlich mit anderen Mitbewohnern war es manchmal schwierig, weil nicht jeder einen vernünftigen Lebensweg eingeschritten hat, so wie ich es habe. Also, natürlich gab es da auch anderes. Aber es war für mich immer, es war für mich das Beste, was mir passieren konnte, muss man einfach auch so sagen.
Wow.
Aber dann bin ich halt auch im Heim, wie gesagt, schwanger geworden. Ach, und dann war da irgendwann der Punkt, dass ich das in der Schule halt auch nicht mehr so aushalten konnte. Ne? Ich wurde eh schon immer ja, von den Lehrern ein bisschen gemobbt, ein bisschen komisch angeguckt. Ich war nicht sauber angezogen, ich war nicht gewaschen. Es hat halt kaum jemand in meiner Kindheit drauf geachtet. Dann kam ich ins Heim. Also es gab so, so viele Vorurteile, mit denen ich immer kämpfen musste. Und als ich dann aber auch noch schwanger wurde und dann natürlich auch seitens der Schüler so das Mobbing anfing, da verließ mich einfach die Kraft, sodass ich das Gymnasium Ende der 9 tatsächlich abgebrochen habe und Ende der 10, Entschuldigung, bevor die 10. Klasse zu Ende war. Ja, und dann hing ich da mit einem Kind, für das ich mich entschieden habe, auch ganz, ganz bewusst dann in der Situation, aber mit dem Wissen, keine Familie im Hintergrund, niemanden, keinen Abschluss, keine Ausbildung. Aber das war, glaube ich, so dann die erste mutige Entscheidung in meinem Leben, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt trotzdem einfach irgendwie
Wow,
durch.
ja.
So, Kapitel 1 meines Lebens. Ein ganz großes und das ist die Kurzfassung, aber ach, weiß ich nicht. Das war, jeder, der mich angeguckt hat, hat eigentlich gedacht, aus der wird eh nichts. Die wird irgendwann schmutzig, dreckig, kann das Kind nicht erziehen, wird keinen Job haben. Also ich war, egal wo ich war, halt immer so, so vorbehaftet. Ne? Ich hatte nie die Chance, mich einfach so als Melanie darzustellen, sondern man hat von der Gesellschaft schon sehr stark dieses Schubladendenken gespürt. Und
Boah, übel.
ja, das war nicht schön. Ich meine, vielleicht auch hier und da manchmal nachvollziehbar, ich weiß es nicht. Ich will mich gar nicht ganz davon freisprechen, dass man, aber meine Werte sind halt dann zumindest Dinge zu hinterfragen, zumindest herauszufinden, wer ist die Person mir gegenüber. Und das wiederum habe ich dann hier und da erlebt, dass wenn ich die Chance hatte, mich zu zeigen, über mich zu sprechen, dass dann die Leute auch schnell gemerkt haben, oh, das ist ja doch nicht das Mädchen, für das wir sie gerade abstempeln. Ja, so war ich dann mit einem ganz kleinen Wurm, war selbst noch minderjährig und habe angefangen, die große, weite Welt für mich zu erkunden, direkt mit dem Baby. Ja, das
Wahnsinn.
war so der Start meiner
Echt
Geschichte.
mutig. Ich finde das so beeindruckend. Ich interessiere mich so wahnsinnig für Resilienz, ne? Weil ich mich immer frage, woran liegt das, dass manche Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Lebenslauf haben, ähnliche Schicksalsschläge haben, einige stecken die besser weg, andere schlechter, sage ich mal. Und dann möchte ich immer so gerne wissen, woran liegt das? Und jetzt bei deinem Lebenslauf würde ich sagen, alter Schwede, die hat wirklich ein Knüppel nach dem nächsten abbekommen, ne? Woher nimmt sie die Kraft, immer wieder aufzustehen und den Mut, durchs Leben zu gehen? Ich war da irgendwo in deiner frühen Kindheit, ich meine, du hast gesagt, beide Eltern alkoholkrank, ne?
Ja.
Gab es
Ich werde
da
oft
irgendwie.
gefragt, was war der Punkt, dass es bei mir dann funktioniert hat irgendwie. Ich habe tatsächlich keine, ich habe nicht die Antwort darauf. Ich kann dir sagen, dass ich halt immer, auch wenn ich gar nicht wusste, was ist eine richtige Familie, was ist ein vernünftiges Leben, aber ich hatte immer so den Wunsch danach, weißt du? Also ich habe wirklich auch so diese Extremen erlebt. Ich weiß es, obwohl ich in Deutschland groß geworden bin und ich bin ja auch deutsch und ganz normal, man denkt, Deutschland ist ein reiches Land und einfach diese Tatsache, ich weiß, was Hungernot zum Beispiel bedeutet. In meiner Kindheit, wir hatten tagelang nichts zu essen zu Hause. Das ist in Deutschland unvorstellbar, dass, ne? Also man denkt immer, es gibt es nur so im Ausland, aber nein, ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo das Geld lieber für Alkohol ausgegeben wurde als für Lebensmittel. Das heißt, ich kenne wirklich ganz viele Extreme und wo man manchmal gar nicht denkt, dass es die in Deutschland überhaupt gibt. Ne? Das ist ja so oft so weit weg. Aber immer in diesen extremen Phasen, schon als Kind, habe ich mir halt immer gewünscht, eine richtige Familie zu haben, ein richtiges Zuhause zu haben. Und ich glaube, so dieser Wunsch danach, die Illusion, ich habe mich auch sehr in Stars und Idolen verloren, muss ich sagen. Ich habe die Bravo inhaliert, ich habe die No Angels damals geliebt, ich habe Tagebücher geschrieben, ich habe die Poster aufgehängt. Also ich hatte immer mir irgendwelche Menschen aus dieser Welt da draußen als Vorbilder rausgesucht. Und vielleicht hat mir das innerlich so einen Anker gegeben, dass ich gedacht habe, irgendwann werde ich das auch mal machen. Irgendwann werde ich auch so sein. Und ich kann zwar nicht singen und bin nicht als Sängerin auf einer Bühne gelandet, aber heute mit der Mode dafür. Das ist ja auch sehr schön. Aber ich habe halt immer so einen Anker halt dadurch. Und ich weiß, dass die meisten auch aus dem Kinderheim und auch in meiner Situation definitiv andere Wege eingeschritten haben als ich. Auch ganz weit weg anders.
Das
Und
ist eher so Drogenkarriere und nicht
definitiv.
unbedingt Modekarriere.
Ja, definitiv. Und ich bin da sehr dankbar, vielleicht auch, weil mein Halbbruder damals eben auch stark drogensüchtig war, der mit meiner Mutter und mir im Haushalt gelebt hat, also auch heroinabhängig. Das heißt, auch das habe ich gesehen.
Boah.
Da hatte ich halt so viel Respekt, so viel Angst davor, dass ich vielleicht all das auch deswegen nie angerührt habe. Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie einen kleinen Schutzengel gehabt, der gesagt hat, fokussiere dich lieber auf die Hoffnung, auf die Vorbilder. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben, einfach.
Ich finde, ich habe direkt mindestens drei Fragen gleichzeitig in meinem Kopf. Ich versuche sie mal zu sortieren. Zum einen finde ich das total wichtig, da nochmal zu zeigen, wie wichtig diese Jobs sind, die Prominente machen. Weil ich habe das nämlich selber auch, dass ich in schweren Zeiten haben mir Prominente absurderweise immer wieder echt Halt gegeben. Ob das Musik ist oder Humor oder Filme, weil es irgendwie was war, irgendwie war das eine Konstante oder so. Ich weiß es nicht genau. Hattest du im echten, realen Leben auch irgendeine Person, die dir Sicherheit gegeben hat, die irgendwie sicher war?
Schwierig. Also ja, natürlich gab es Großeltern, Onkel, Tanten, zu denen ich aber mein ganzes Leben wenig Kontakt hatte, die natürlich versucht haben, hier und da für mich da zu sein und bestimmt mir auch hier und da geholfen haben einfach. Ne, zwischendurch habe ich dann eine Zeit lang bei Onkel und Tante gewohnt, zwischen den beiden Kinderheimphasen. Also jeder hat vielleicht auch ein bisschen versucht zu helfen und mir auch eine Stütze zu sein, aber all diese Menschen habe ich auch erst tatsächlich kennengelernt, nachdem ich das erste Mal im Kinderheim war. Vorher kannte ich den Rest meiner Familie nicht. Das führt auch dazu, dass du natürlich keine familiäre Bindung hast, keine Basis zu diesen Leuten. Das heißt, die Mühe war bestimmt da, aber das hat einfach nicht funktioniert, denn es waren Fremde für mich am Ende des Tages. Deswegen, ja, es wurde bestimmt ein bisschen versucht, mir Halt zu geben. Im realen Leben habe ich mich sehr in mich selbst verloren. Also ich war immer jemand, der viel Zeit mit sich selbst verbracht hat. Ich habe wahnsinnig viele Tagebücher geschrieben, die habe ich heute noch. Und auch jetzt, wo wir ein Buch hier über meine Geschichte schreiben, ist es für mich ganz verrückt, dass ich diese Seiten durchblättern kann, wo ich 8, 9, 10 Jahre alt war. Und ich glaube, das hat mir ein bisschen Anker gegeben. Und man mag es nicht glauben, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gab immer früher diese Nummer gegen Kummer. Irgend so eine 0800-Nummer war das, so ein Sorgentelefon, was man kostenlos anrufen konnte. Ich glaube, das habe ich mehrfach die Woche damals genutzt, tatsächlich. Das hatte man im Radio gehört und man denkt wahrscheinlich heute, ach, da ruft ja eh keiner an. Für mich als Kind damals war das total gut, dass ich jemanden hatte, mit dem ich auch reden konnte, ohne Angst vor seiner Reaktion zu haben, weil er ja keine persönliche Bindung zu mir oder zu den Erziehern oder zu meinen Eltern hatte. Und ja, so ein kostenloses Hilfetelefon hat mir damals sehr, sehr viel gebracht,
Ist
tatsächlich.
ja Wahnsinn. Das ist
Ja.
echt toll, ne? Wie pleatsch du auch warst, wie schlau in dem Alter, das zu nutzen. Also einmal so viel Halt in dir selber zu finden, durch auch diese Tagebücher und dann diese Nummer gegen Kummer. Und du hattest gerade, als du ganz am Anfang erzählt hast vom Kinderheim, da leuchteten auch so ein bisschen deine Augen. Und da habe ich so gemerkt, okay, ich glaube, da warst du zum ersten Mal im Leben ein bisschen sicher.
Körperlich sicher, das ist schon mal ein ganz großer Punkt, der aufgrund meiner Geschichte auch so war, dass ich eben keine Angst mehr vor Gewalt haben musste. Ich musste keine Angst mehr haben, etwas zu sagen. Aber ich muss sagen, da waren auch tolle Menschen, die mir auch gezeigt haben, dass ich Potenzial habe, dass ich etwas kann. Und ich muss sagen, da haben schon, man nennt das Bezugserzieher, man hat dann immer Erzieher für einen Zeitraum, mit denen man ganz intensiv zusammenarbeitet. Und die haben schon viel an mich geglaubt, muss ich sagen. Die haben auch immer versucht, mich von dem Rest so ein bisschen abzuschotten, weil sie einfach gesehen haben, bei mir, das schlummert so was Vernünftiges, das schlummert Potenzial. Und doch, das war schon so ein sicherer Anker, definitiv, ja.
Ja, weil ich finde das trotzdem krass, weil also das, was ich so weiß aus meiner therapeutischen Weiterbildung oder auch aus dem Leben einfach, ist halt, dass die ersten 3, 4 Lebensjahre eines Kindes sind unfassbar prägend. Und vor allem auch die ersten 6. Da bilden sich die Strukturen im Gehirn. Und dann ist eigentlich, das ist nicht abgeschlossen, man entwickelt sich ja sein Leben lang weiter, aber da werden halt die Grundsteine gelegt. Und
Ach
in dieser
so,
Zeit,
ja,
ja, und
wirklich
in
erst
dieser Zeit hattest du überhaupt keinen Halt. Das ist
war noch
Wahnsinn.
nicht mal im Kindergarten. Also meine Eltern hatten mich auch nie in den Kindergarten
Ja.
gebracht, angemeldet. Und ich werde auch nie vergessen, ich habe auch, bis ich eingeschult wurde, habe ich diese Wohnung gefühlt nie verlassen, in der wir gelebt haben. Also wir haben auch in einem 12-stöckigen Hochhaus gewohnt in Duisburg und die Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt. Das habe ich immer vom Balkon aus gesehen. Aber als ich eingeschult wurde, dachte jeder, ich sei neu in diese Siedlung gezogen. Aber ich war einfach noch nie draußen. Das heißt, ich war
Mein
die
Gott.
ersten 6 Jahre ja auch total nur auf, also es gab ja gar keine Berührungspunkte mit anderen Menschen. Also ich war wirklich nur
Wahnsinn.
für mich. Vielleicht habe ich da gelernt, in mir selber eine Freundin, in mir selber einen Halt zu finden. Das kann durchaus sein. Also
Ja.
war natürlich auch in Teenagerzeit dann viel in psychologischer Behandlung, weil all das hat natürlich auch Depressionen mit sich geführt. Habe ich auch heute noch mit zu kämpfen, aber heute halt kann ich damit umgehen? Ich habe viele Wege gefunden, wie ich da so rauskomme. Aber in der Teenagerzeit hat das schon sehr geprägt. Und ich glaube auch, dieses 6 Jahre abgeschottet sein von der Außenwelt, so blöd das klingt, aber ich war auch nie in Einkaufen oder sowas. Na, also ich kannte es eigentlich gar nicht. Also ich habe keine Erinnerung daran, jemals draußen gewesen zu sein, bevor ich in die Schule kam. Und
Wahnsinn.
das verdutzte Gesicht der Kinder, die dann erfahren haben, dass sie eine Etage über mir wohnen, das war für die total skurril irgendwie, ne?
Ja.
Deswegen für mich ganz verwunderlich, dass du das in den ersten 6 Jahren mit so geprägt. Denn wie gab es da außer den Fernseher, so blöd das klingt, aber gab es viel Prägung tatsächlich. Ja.
Ja. Meine Güte. Boah,
Ja.
das ist, da wohnt eine Kraft in dir. Das finde ich wirklich bewundernswert. Glaubst du an sowas wie alte Seelen, junge Seelen? Also, weißt du, da, manchmal sagt man das ja, okay, ich glaube, das ist eine alte Seele, die es hat so eine Weisheit in sich, so eine Herzensweisheit. Das kommt mir irgendwie so vor, als hättest du das, weil das ist ja irre, was du als Kind geleistet hast für dich selber, ne?
Ja, es muss irgendwas anderes sein. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber kann mir sonst selber nicht erklären, warum ich viele Dinge getan habe, wie ich sie getan habe, es war ja alles intuitiv. Es gab ja keinen, der mir irgendwas vorgelebt hatte einfach. Und ich glaube, gerade so diese Kindheitsphase, da so zu überstehen, ob es ein kleines Wunder war, ob es eine alte Seele, ich weiß es nicht. Aber irgendwas war auf jeden Fall da, dass es funktioniert hat, denn ich weiß, dass es bei ganz, ganz vielen einfach mit ganz viel Mühe und ganz viel Rückhalt eben nicht funktioniert. Weil so eine Kinderseele, die ist halt wahnsinnig schnell auch zerstört. Das ist einfach so. Und da sind
Eben.
viele Dinge, die auch nicht mehr zu reparieren sind. Und irgendwoher hatte ich diese Kraft oder war so für mich abgeschottet. Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich an viele Jahre gar nicht mehr so viel Erinnerung habe. Ich glaube, das war wie ein
Ja,
Schutzmechanismus, dass
ja.
mein Gehirn vieles vielleicht auch einfach gelöscht hat, tatsächlich. So, klingt total verrückt, aber ich glaube, das macht
Nein,
uns Psyche.
das ist schlau, ja, das ist
Ja.
schlau.
Und ich glaube, das war auch ein bisschen mein Glück. Und heute kann ich da relativ gut drüber reden, weil ich es verarbeitet habe. Aber auch phasenabhängig. Also deswegen habe ich ja gerade auch gehört, ich weiß nicht, wie das hier ausgeht. Es gibt Tage, da nimmt mich das unfassbar mit. Und dann habe ich auch wieder 5 Tage schlaflose Nächte, weil ich darüber gesprochen habe. Also so
Okay.
hoch verarbeitet ist es nicht. Und dann gibt es aber Phasen, da kann ich da sehr sachlich drüber reden und gehe nicht
Ja.
tief emotional da rein. Ne? Also
Ich
das hat was mit einem gemacht. Das ist einfach so.
ja, na natürlich, natürlich. Also ich finde das auch bewundernswert und ich möchte dich um Himmels Willen auch jetzt überhaupt nicht runterreißen oder so irgendwie.
Nein, alles gut, wirklich.
Okay, weil das ist ja einfach so. Ich kenne das selber, wenn ich manchmal zum Beispiel über den Tod meiner Mutter spreche. Ich kann darüber manchmal auch ganz sachlich reden. Dann halt, dann ist es aber, als würde ich mich abkapseln von dem Gefühl. So, und das geht, ne? Manchmal kann man sich ganz gut abkapseln von diesen traumatischen Erlebnissen. Und das, was du erlebt hast, ist ja nun mal einfach sehr traumatisch. Manchmal geht das nicht so gut. Hattest du so ein Gefühl von, okay, das ist jetzt der Punkt, wo irgendwie so, wie so eine Art Wendung ist? Jetzt ist da, also so eine Rückschau, ne? Dass du sagst, okay, In dem Moment, als ich schwanger geworden bin oder als ich Mama geworden bin oder ins Heim gekommen bin, oder gab es da irgend so einen Punkt, wo du gedacht hast, ich glaube, jetzt bin ich auf einem relativ sicheren Weg?
Und ich glaube, auch die ganze Kindheit und Heimzeit, das war schon immer, will ich sagen, Überleben, aber es war keine Struktur da drin. Und ich hatte immer das Gefühl, emotional so von einem Tag in den anderen zu gehen. Das war so nichts gesetzt. Und obwohl ich Jungmama geworden bin, mit dem Tag, wo ich wusste, dass ich mit Leonie schwanger bin, ich habe es auch ganz lange noch verheimlicht tatsächlich. Und natürlich war es eine ungeplante Schwangerschaft, das steht außer Frage. Aber mit diesem Tag hat sich in mir ganz viel verändert, weil es klingt verrückt und ja, es war ungeplant, aber es kam so der Gedanke auf, vielleicht habe ich jetzt die Familie, die ich mir immer gewünscht habe. Vielleicht kann ich jetzt selber diese Familie in die Hand nehmen und gründen. Und ab dann ging auch alles natürlich mit dem Erwachsenwerden ganz schnell. Ich meine, ich war 17, als sie kam, ich war ein Kind, es war einfach so. Aber von da an war so alles anders und meine Hoffnung war, dass ich jetzt so mein eigenes Bild von der perfekten Familie, was ich nur aus dem Fernsehen kenne, aber dann doch endlich aufbauen konnte. Und Leonies Geburt, auch wenn es für viele bestimmt ein Nachteil ist, junge Mutter zu werden und auch wenn es nicht einfach war, aber war definitiv ein Teil dessen, dass ich ein ganz, ganz vernünftiges Leben angestrebt habe, dass ich ganz klar Vision hatte, ich muss jetzt irgendwie trotzdem einen Job finden, ich muss trotzdem Geld verdienen. Also diese Verantwortung, weil ich das eben ganz anders machen wollte als meine Eltern. Also das war das Oberste geboten, mein Kind wird so toll groß, wie es nur irgendwie geht. Und heute vielleicht manchmal zu sehr behütet von mir, weil man neigt dazu Dinge, ne, extrem dann, aber gut, das ist dann so. Aber das war wirklich ein Wendepunkt, weil ich dachte, jetzt habe ich selber in der Hand, jetzt kann ich meinen eigenen kleinen Raum schaffen. Und dieser Moment war trotzdem schön für mich, auch wenn es ein Schock war, aber ab da war es eine ganz andere emotionale Bindung auch zu mir selber. Und ich habe versucht, alles dann sehr, sehr hinter mir zu lassen, tatsächlich.
Wahnsinn, ja. Ach, Entschuldigung, mich berührt es.
Oh.
Ja, mich berührt es. Ja, mich berührt es sehr, weil zum einen, weil ich diese Stärke und diese Kraft in dir so total faszinierend finde und bewundernswert. Und zum anderen, weil ich dann manchmal die kleine Melanie plötzlich so vor mir sehe und ich sie einfach nur retten möchte. Weißt du, dieses.
Ach,
Ja, Entschuldigung.
nein,
Aber.
das ist doch so. Und auch heute, wenn ich als erwachsene Frau darüber rede, ist es für mich auch unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die ihren Kindern dieses antun. Also das ist für mich ja heute als Mutter ja auch nochmal viel skurriler. Da ich denke, warum haben nicht nur meine Eltern, aber warum haben auch so viele Menschen weggeguckt? Warum haben auch so viele Menschen nichts gesagt? Warum haben andere nicht vielleicht mal anders agiert? Wie oft ich da, heute ist es zum Glück anders, und wie oft ich damals Polizei und Jugendamt kontaktiert habe, bis ich überhaupt mal ins Heim kam. Das war für mich so schlimm, dass selbst dieser Weg dahin ja als Kind von mir selber in die Hand genommen werden musste, ist ja
Krass.
undenkbar. Und deswegen sage ich auch, ich möchte die Welt um mich herum ein kleines bisschen besser machen, nicht nur in Sachen Job, sondern ich gucke auch viel in meinem Umfeld, was geschieht. Ich gucke viel, ob ich da irgendwo helfen kann. Ich halte die Augen offen und das finde ich auch einfach so wichtig, dass wenn man merkt, irgendwo könnte was im Argen sein, dass man einfach spricht. Und ich glaube, das ist auch, war auch etwas, was ich als erwachsene Frau heute wenig verstehe. Diese kleine Melanie hätte vielleicht hier und da gerettet werden können. Das haben ganz, ganz viele Menschen auch weggeguckt, ne? Das muss man einfach so
Ja,
sagen.
krass. Und du hast dich selbst gerettet.
Gott sei Dank, wie auch immer ich das getan habe, aber ja, und ich da glaube ja manchmal auch so ein bisschen an Karma, Bestimmung, ich weiß es nicht, aber ich sitze sehr, sehr oft heute zu Hause und bin so dankbar für dieses Leben, was ich lebe und dass ich innerlich denke, so, das war so.
Auch.
Ich bin nicht Bock.
Ja.
Schlimm, ne? Mann, Mann, Mann. Aber dass ich innerlich denke, jetzt am Ende wird doch alles gut und all der Kampf hat sich gelohnt, weil jetzt kannst du die Welt ein bisschen verändern. Jetzt kannst du dir dein eigenes, also als ob so ein Stück von Leben. Ich meine, man kann das nie wieder gut machen, aber ich bin einfach so dankbar, dass ich also ein tolles, normales Leben führe. Aber einfach die kleinsten normalen Dinge machen mich oft so demütig und dankbar einfach. Und ich glaube, ich wäre nicht dieser Mensch, der ich bin, wenn ich das nicht durchlebt hätte. Ich hätte es gerne mir erspart, aber dennoch glaube ich, dass ich dadurch sehr empathisch bin, ganz anders mit meinem Mitmenschen umgehe und vielleicht sollte es einfach so sein, weißt du, dafür kann ich jetzt viele Dinge bewegen und versuche das einfach so gut wie es geht zu machen.
Toll, Wahnsinn, ehrlich. Ich habe auch bei dir, du bist so. Ist da irgendwo noch ein Groll oder so oder eine Wut auf deine Eltern oder so?
Nee, gar nicht. Und es bleibt auch immer noch ein sensibles Thema, das ist
Klar.
einfach so, ne?
Du kannst auch
Aber
sagen, wenn dir das zu
ja,
deep
Quatsch,
wird.
nein, ich würde immer, ich rede auch sehr offen darüber, weil ich das auch so wichtig finde, weil
Ich
das merke
auch.
ich durch Social Media. Heute darf ich Vorbild für andere Menschen sein, nicht nur beruflich, auch in Sachen Mut oder Power oder einfach sich auch zu trauen, nach außen zu gehen, wenn häusliche Gewalt da ist und und. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil
Ja.
nur so haben andere vielleicht das Gefühl, mir geht es auch so oder es gibt einen Weg daraus. Also ich finde super, super wichtig, Dinge nicht, also für mich gibt es da wenig Tabus tatsächlich.
Ja.
Ich habe aber keinen Groll in mir. Also ich habe es nicht verziehen, aber ich glaube, meine Eltern hatten ihre eigenen Probleme und die anderen. Also
Ja,
ich
ganz offensichtlich, ne?
das ist, ich kann es
Ja.
nicht nachempfinden und ich empfinde auch keine Liebe, das steht außer Frage. Aber ich empfinde auch keinen Hass. Ich bin da im Reinen jetzt mit und habe relativ früh mich von all dem ja auch abgewandt. Und ich muss sagen, mein Vater, als ich dann damals das zweite Mal ins Heim kam, ist dann auch in die Therapie gegangen, ist seitdem auch trocken, das muss ich dazu sagen, aber trotzdem konnten wir nie mehr die Bindung aufbauen, die Vater und Tochter haben. So, ne? Aber ich denke, komm, das ist aber geschafft. Er hat von da an sein Leben vernünftig weitergelebt, hat einen Rahmen
Wow.
gefunden. Aber zwischen uns, das ist halt nicht wieder aufzubauen. Das ist, und da bin ich fein mit, ich bin im Einklang damit. Ich, wie gesagt, habe jetzt meine Familie und empfinde da auch keinen Hass oder keine Wut mehr rein.
Naja, das merkt man auch, dass da überhaupt nichts ist irgendwie. Also ich finde, das ist ja so die Königsdisziplin, ne? Das irgendwie hinzubekommen und sich davon wirklich frei zu machen, fast schon, ja. Gibt es für dich sowas wie so ein, hattest du irgendwie ein Mantra oder so? Oder irgendwie so einen Satz oder so ein Lebensmotto? Das klingt mal so ein bisschen abgedroschen.
Nee, damals nicht. Wer gelogen? Nee, damals hatte ich das nicht. Ich wusste halt nur, ich möchte es anders machen. So, das war das Einzige tatsächlich. Ne? Das
Ja,
war.
ja,
Nee, ich
ja.
habe viel mich in die Welt der Stars verloren, viel in mich selbst, in meine Tagebücher. Und ich wollte einfach raus und irgendwann war der Punkt da auch mit Leonie und mit der eigenen Wohnung, wo ich richtig auch gespürt habe, ich bin da raus, wo ich richtig gespürt habe, jetzt wird alles besser.
Toll, ja, schön. Jetzt bist du ganz früh Mama geworden. Bei mir hören ja, also bei mir hören die unterschiedlichsten Frauen zu, aber es sind natürlich auch viele Frauen mit Kinderwunsch da. Ist das für dich, gut, damals wirst du noch keinen Kinderwunsch gehabt haben, auch wenn Leonie zu dir gekommen ist, als es richtig gut war. Ich glaube, das Timing war in der Rückschau wirklich gut mit euch beiden als Team und Familie. Hattest du irgendwann noch mal einen Kinderwunsch selber?
Ja, hatten wir. So indirekt. Also ich muss dazu sagen, Leonis Papa und ich haben uns recht früh getrennt, einfach weil wir waren jung. Und ich bin inzwischen ja sehr, sehr glücklich neu verheiratet und
Ja.
darf auch eine tolle Patchwork-Mama sein. Und auch Leonie hat noch einen männlichen Part dazu gewonnen im Leben, was wo ich sehr dankbar für bin. Und ja, dadurch, dass wir keine gemeinsamen Kinder haben, kam natürlich nochmal nicht nur der Gedanke, sondern auch so dieses innere Gefühl von, möchte ich vielleicht auch noch mal bewusst und stolz schwanger sein? Ich muss sagen, damals habe ich sehr lange versteckt. Ich habe sehr lange geheim gehalten. Ich
Ja.
habe nie stolz meinen Babybauch nach außen getragen. Ich konnte mich nie in einem Babygeschäft beraten lassen, weil ich natürlich eh immer, ne, komisch angeguckt wurde. Ich habe auch diese ganze Schwangerschaft und dadurch sehr ja mit mir selbst ausgemacht. Und natürlich kam dann schon noch mal das Gefühl, möchte ich das vielleicht auch noch mal bewusst erleben, nach außen tragen, ohne diesen Kampf drumherum zu haben.
Ja.
Mein Mann hatte auch das Gefühl, jetzt ist er 13 Jahre älter als ich. Und dann haben wir auch überlegt, machen wir das noch? Also dieses Thema zu alt habe ich weggeschoben, weil das fand ich jetzt gar nicht schlimm tatsächlich. Haben wir auch drüber gesprochen, aber das war für uns gar nicht Thema, weil ich sage, das muss jeder so für sich wissen. Ich war damals auch zu jung und hat wunderbar funktioniert. Also da gebe ich gar keinen Rahmen, was ist richtig, was ist falsch. Da sage ich, muss jeder immer in sein Herz hören und in seine Geschichte. Aber ich hatte auch so unfassbar Angst, dass das vielleicht nochmal irgendwas verändern könnte. Denn wir sind eine sehr tolle und starke Patchwork-Familie mit sehr enger Bindung. Und das Gefühl zu haben, dass vielleicht ein Kind sich als das Richtige irgendwann fühlt im Augen der Geschwister und die anderen nur so als halb.
Ja.
Das hat mir sehr viel Sorge gemacht, weil ich wollte, dass alle sich als Ganzes fühlen. Aber ich hätte
Ja.
mir vorstellen können, dass dieses Gefühl eben aufkommt. Ne? Natürlich, weil die anderen Mädels natürlich auch ihre anderen Elternteile besuchen an den Wochenenden. Ein Kind wäre immer geblieben. Ich hatte Angst, dass wir innerhalb der Familie damit vielleicht Unruhe reinbringen würden. Und der Kinderwunsch war schon eine Zeit lang da. Andersrum muss ich sagen, dadurch, dass ich so junge Mutter geworden bin, habe ich ganz, ganz viele Dinge auch nicht erlebt. Ich muss heute auch in keine Diskothek, aber ich war nur einmal in meinem Leben in einer Diskothek. Ich hatte keine Ausbildung, keine Schule. Das heißt, Weiterbildung, Beruf habe ich ja alles erst danach angefangen. Und es hat sich alles so schön gefestigt. Wir haben gesunde Kinder. Es war alles so toll, dass ich gesagt habe, ich will vielleicht auch nicht nochmal das Risiko gehen, dass irgendwas geschehen könnte, sodass wir uns dann wirklich beidseitig dafür entschieden haben, dass es, glaube ich, nicht ins Leben passt. Bin ich heute auch glücklich mit. Wir hatten vor ein paar Jahren die Diskussion, nicht Diskussion, die Unterhaltung. Und wir haben uns dann auch bewusst dagegen entschieden. Aber ja, der Wunsch kam nochmal. Und dann habe ich gesagt, mein Leben funktioniert gerade so schön, so harmonisch mit tollen Kindern, die ich auch noch dazu bekommen habe. Ich hatte Angst, dass es ins Wanken kommt. Es hat sich dann irgendwie doch mehr für Nein als für Ja entschieden. Und wie gesagt, da sage ich ja auch immer, jeder muss in seiner Familie gucken, wie das passt. Und so war es okay und auch vom Gefühl her tatsächlich okay.
Ja, aber oh, kann ich total nachvollziehen. Das ist ja auch so, wenn noch ein neuer Mensch dazukommt, verändert sich ja die ganze Dynamik, sowieso, ne? Das ganze Familiensystem. Und gerade dann noch mit der Geschichte, dass eins quasi so, ja, dann euch beide als Eltern hätte, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja, und ich sag, ich bin ja so jung Mama geworden und wir werden ja auch dadurch, dass wir ne, eben Rhein-Mädels ja auch zu Hause rumspielen haben und Marc hat auch noch einen Sohn, der eben nicht mehr zu Hause wohnt und jetzt ist es eben ja auch so, dass wir dadurch ja auch sehr schnell Oma und Opa werden und auch sehr jung.
Ja.
Also, dass ich gesagt habe, pass auf, wir haben im Endeffekt vier Kinder, die uns zu Oma und Opa machen können. Ich werde da noch ganz viel mit tollen Kindern zu tun haben, in mein Herz schließen, in die Familie mit aufnehmen, mit großziehen. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen bestätigt und beruhigt, weil statistisch gesehen werde ich einfach ganz, ganz jung Oma. Das ist
Ja.
jetzt einfach so, ich bin ja ganz jung Mama geworden, sodass ich sage, ich kann auch ganz viel Zeit meines Lebens mit wundervollen Kindern aus der Familie verbringen und einfach mit den Enkelkindern, so verrückt das klingt, wenn ich das 37 sage. Aber das ist ja einfach auch so, die Familie wird sehr groß. Die Familie, ich werde sehr, sehr lange im besten Falle was davon haben und das hat mich dann auch sehr beruhigt einfach.
Ja, das verstehe ich. Und du hast Mamel auch noch als deine Art Baby, ne?
Absolut, und Mamelle ist auch von der Zeit her und vom Herz her nicht zu unterschätzen. Also Mamelle klingt verrückt, aber gehört zur Familie. Es ist einfach, alle Kinder sind mit involviert, neben Schule, Studium, Ausbildung. Es ist am Küchentisch natürlich, dadurch, dass mein Mann und ich das zusammen machen, immer Thema. Also und ich gehe darin noch auf, muss ich sagen. Also, und auch mein Team ist für mich ein Teil der Familie geworden, weil ich da genauso zuhöre, wenn irgendwas ansteht, weil ich da genauso versuche zu helfen, weil wir genauso Spaß haben und uns umarmen. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, wie es ist. Und von daher, mir fehlt es gerade an nichts, ja.
Ja, ach schön, das ist echt schön, ja. Ja, ich finde das einfach unglaublich inspirierend, dein Weg und deine Geschichte und wie du das immer wieder geschafft hast, aufzustehen und weiterzumachen. Und ja, hast du mal in deinem Umfeld irgendwie was, also ohne jetzt da ins Detail gehen zu müssen, um Himmels Willen, was mit von unerfülltem Kinderwunsch oder erschwertem Kinderwunsch
Oh
mitbekommen?
ja, oh ja. Also natürlich, wir haben das Thema auch innerhalb des Teams. Wir haben das Thema, wir haben eine Influencerin auch, die mit uns zusammenarbeitet, wo eben auch der Kinderwunsch lange, lange, lange nicht erfüllt wurde, wo es auch gar nicht sicher war, ob das Ganze klappt. Also ja, auch das Thema ist sehr präsent auch und ist auch in der Arbeitgeberwelt wieder so präsent. Dass ich sehe es ja aus ganz, ich sehe Mama da seinem Kinderwunsch aus ganz vielen Perspektiven. Ne? Einmal als Teenie-Mutter, einmal als Mutter einer jetzt 20-jährigen Tochter, einmal als Patchwork-Mama, einmal aus der Arbeitgebersicht und ich kriege auch ganz viel aus der Arbeitnehmersicht natürlich mit. Und ich finde gerade so ein unerfüllter Kinderwunsch ist auch jobbedingt oft so, dass auch schon wieder da so viel Druck aufgebaut wird. Ne? Wir haben die Termine, die man einhalten muss, die hormonellen Schwankungen, die man dann eventuell aber eben hat, wenn man sich dann für eine künstliche Befruchtung zum Beispiel entscheidet, die Termine seitens des Arbeitgebers. Also auch da wird da draußen in der Welt einem das ja so schwer manchmal gemacht. Oder auch das Verständnis, wenn man im Kinderwunsch ist, auch ohne künstliche Befruchtung, das Verständnis zu haben, hey, mir geht's gerade schlecht, weil wieder was passiert ist, weil es wieder nicht geklappt. Also ich finde auch, das ist meine Pflicht als Freundin, als Frau, als Arbeitgeber. Da muss ja nicht immer eine Krankheit vorliegen, sondern es gibt so viel Emotionales, was auf diesem Weg so, so schwer ist, wo man auch Rücksicht nehmen muss und auch sagen muss, hey, da schaffe ich dir Zeit für, da schaffe ich dir Raum für. Und ich finde, das Thema unerfüllter Kinderwunsch ist so, es macht so viel mit einem. Ich selber kann da nicht mitsprechen, aber eben durch Erfahrung um mich herum. Und ich finde, auch da gilt es einfach, ein bisschen Rücksicht zu nehmen, also ein bisschen Feingefühl einfach zu haben. Und ich finde, das ist sehr wenig unserer Gesellschaft oder auch wenig, weil das Verständnis manchmal, wenn man selber nicht in der Situation ist, ist das Verständnis manchmal nicht so da. Und ich versuche da zu unterstützen, soweit ich das als Außenstehende einfach
Ja,
eben.
als wünsche ich mir gerade, dass ganz viele Arbeitgeber zuhören.
Ja, bitte, 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 bitte.
und dich reden hören und da irgendwie auch den Druck rausnehmen. Du bist ja eh auch, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, hast ja auch gesagt, du bist immer dafür, den Druck aus allem rauszunehmen, ne?
Ja, ich finde das ganz wichtig, einfach, dass diese Welt, die ist nicht perfekt und wir sind nicht perfekt und wir müssen auch gar nicht perfekt sein. Und das versuche ich halt auf Social Media zu zeigen, indem wir eben mit fettigen Haaren und frei Schnauze davor gehen und einfach sagen, hey, im Winter rasiere ich mir die Beine weniger. Und genauso versuche ich halt das aber auch auf der Arbeit und ob es Gleitzeit ist, ob es, wenn irgendwas ansteht, sage ich auch mit den Kindern, ich sage, rede mit mir, wir finden immer einen Weg. Und ich muss sagen, diesen Druck daraus zu nehmen, dass ich sage, wenn dein Kind im Kindergarten 10 Minuten mehr Zeit braucht, nimm sie dir. Wenn du einen Termin hast mit deinem Kind, nimm ihn wahr. Du holst sie Stunden nach, du arbeitest sie vor. Es gibt so, so viele Module, wo ich ja auch als Arbeitgeber keine Nachteile durch habe. Das muss man ja ganz klar sagen. Geht vielleicht nicht in jedem Job, muss ich auch fairnesshalber sagen. Es gibt bestimmt Berufssparten, wo es wichtig ist, zu einer gewissen Zeit da zu sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das ganze Mama-Kinderwunsch-Thema einfach auch Frau sein, meinetwegen sogar in der Periode, die Probleme stark zu haben. Ist ja auch bei jedem ganz anders, muss man einfach
Ja.
sagen. Aber ich finde, man kann so viel den Druck rausnehmen auch seitens der Arbeit. Und trotzdem habe ich als Arbeitgeber ein tolles Team, die ihre Leistung bringen und manchmal sogar viel, viel überdurchschnittlicher, weil sie wissen, das ist ein Geben und Nehmen und mit ganz riesen Vertrauensbasis. Und ich wurde in der ganzen Zeit bei all diesen Menschen nur einmal, dass ich sage, es wurde vielleicht mal ausgenutzt, aber alle gehen sehr verständnisvoll und sehr, sehr fair mit der Situation auch um. Und
Toll.
so schaffe ich für viele Bereiche wirklich den Druck rauszunehmen und einfach zu sagen, nimm dir, soweit es geht, den Freiraum, den du da brauchst, für Kind, für dich, für deine Zeit einfach. Ja.
Wow. Oh ja, nee, das finde ich dann immer ganz schön, wenn das ausgenutzt wird, weil umso toller, ne, dass sie, ich glaube nämlich auch, wenn sich die Arbeitnehmerinnen in dem Fall ja auch so gesehen fühlen und so verstanden fühlen, dann will man ja auch ganz viel zurückgeben automatisch, weil man ja so dankbar auch ist, ne, dass das alles so möglich ist.
Und das Verrückte ist aber auch, es wird auch so wenig angenommen, weil ich muss wirklich viele Mädels aus dem Team dahin trainieren, du darfst wirklich mit mir reden, du darfst wirklich mit deinem Anliegen zu mir kommen, du kriegst wirklich keinen auf den Deckel. Und wenn jemand mal kommt, dann sehe ich immer, habe ich schon so diese Unruhe da und diese Sorge. Und also gerade wenn Leute das erste Mal irgendwas Außergewöhnliches haben. Das ist so befremdlich, wenn Leute vorher in anderen Jobs waren, wo die Kultur einfach, die Firmenkultur anders war, zu sagen, hey, ich kann wirklich zu Melanie gehen und wirklich versuche mir da gerade einen Weg zu finden, wie es funktioniert. Und die, also ich muss eher noch immer wieder motivieren, komm bitte wirklich, wenn was ist, als dass das ausgenutzt wird. Und natürlich, je länger die Mädels bei uns arbeiten, je mehr das Vertrauensverhältnis ist, umso entspannter wird es dann auch für alle Seiten. Aber ich kann nur positiv darüber berichten. Und ich würde mich freuen, wenn viele Arbeitgeber heute zuhören und es einfach ein bisschen, ja, nur ein bisschen davon übernehmen. Das wird schon reichen.
Ja, finde ich auch. Wir schicken das mal raus in die Welt. Hättest du noch irgendwas, wo du sagen würdest, ach, auch wenn ich selber nicht erlebt habe, aber den Mädels, die jetzt gerade im Kinderwunsch stecken, die so doll mit dieser Ohnmacht und dieser Ungewissheit kämpfen, ne? Ob das jemals was wird. Ich meine, du standest im Leben halt jetzt nicht beim Kinderwunsch, aber bei anderen Themen da und hast gedacht, ich weiß nicht, ob das jemals was wird, auch mit der, mit Mamel, ne, als ihr das
Ja,
gestartet
ja.
habt. Kannst du da, oder hast du das Gefühl, du könntest irgendwas mitgeben, irgendwas Mutmachendes?
Ich hoffe. Ich will natürlich auch nicht zu viel Hoffnung machen, aber es ist ja immer ein Leben. Also ich habe viele Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich glaube, die gleichen an einem Wunder, wo ich glaube, das war irgendwie abnormal und es war nicht vorhersehbar und es hätte eigentlich gar nicht so laufen, so geschehen können. Weißt du? Und ich glaube halt, dass dieses Thema Hoffnung und dran zu glauben, also dieses gerade dieses ganze Mindset-Thema, ein ganz wichtiger Stein sind, der das Ganze eben aufrechterhalten. Und ich glaube halt, wenn man sich da selber irgendwo verliert oder selber die Hoffnung verliert, dass es dann auf jeden Fall schwieriger wird. Die Hoffnung zu haben, heißt nicht, dass es funktioniert. Natürlich. Glaube versetzt Berge, es ist manchmal einfach so. Und es ist in vielen Bereichen des Lebens, ob es der Kinderwunsch ist, ne? Und manchmal ist auch ein bisschen Glück natürlich dabei. Und mir sind viele Dinge im Leben passiert, wo ich dachte, das hätte jetzt gar nicht so gut gehen können, das hätte gar nicht so laufen können. Aber ich habe irgendwie an das Gute im Leben vertraut und da war ich sehr, sehr dankbar für, ja.
Ja, man kann ja auch sagen, du hast ja im ersten Lebensteil hast du schon genug Scheiße erlebt, dass dann jetzt auch mal Zeit ist für das Glück.
Ja, das wäre toll.
So.
Auch so, natürlich ist man so vorsichtig geworden. Also wenn Dinge lange
Stimmt.
Zeit gut laufen, denke ich immer, boah, jetzt muss eigentlich mal wieder was kommen, so. Aber man hat auch gelernt, mit Niederlagen natürlich anders umzugehen, als es früher war. Und mich reißt auch nicht so viel emotional aus der Bahn. Dadurch, dass man so vieles auch schon erlebt hat, ist man natürlich, Ja, ich denke immer, komm, gibt schlimmer, also gibt ja wirklich Schlimmeres und ich habe es dann teilweise auch erlebt. Also ich kann natürlich mit manchen Problemen oder Hürden vielleicht auch viel besser umgehen, wie jemand, der diese Geschichte nicht hatte, absolutweise. Aber
Ja, irgendwie hat dich dieser Weg eher noch widerstandsfähiger gemacht, ne? Und dich
total.
nicht
Aber ich
gebrochen, sondern.
finde gerade auch in Sachen Kinderwunsch, ja, da auch aus Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es ist, ob man mit Arbeitgebern sprechen kann, aber das Gespräch zu suchen kann manchmal auch ein bisschen was bewirken, weil ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist und auch nicht jeder möchte darüber offen sprechen, auch nicht jeder möchte vielleicht auch im Rahmen der Arbeit darüber sprechen. Aber da wünsche ich mir von Arbeitgebern, da ein bisschen offener zu sein und wenn Arbeitnehmer das Gefühl haben, hey, ich kann darüber reden, vielleicht das Gespräch auch zu suchen, denn ich merke, dass man manches erleichtern kann. Wenn man seitens der Arbeit einfach mal entschleunigt, den Druck rausnimmt, einfach auch mal ein paar Tage für sich lässt. Und wie gesagt, da hoffe ich, dass viele zuhören und dass man vielleicht auch da ein bisschen was in die richtige Richtung lenken kann.
Ja, das wäre schön auf jeden Fall. Ja, ich habe das selber auch die Erfahrung gemacht. Wir sind da, mein Mann und ich sind da sehr offen bei uns auf der Arbeit mit umgegangen. Und das ist natürlich ein wunder Punkt. Ne? Man läuft dann quasi mit einem wunden Punkt durch die Gegend und muss manchmal befürchten, dass man da drauf angesprochen wird. Aber man muss auch das befürchten, wenn man es nicht offen in die Welt trägt, dass man da drauf angesprochen wird. Und dann schockiert es einen noch mehr. Und so ist es manchmal erleichternd, wenn man nicht auch noch zusätzlich ein Versteckspiel machen muss und nicht noch was geheim halten muss. Ne?
Ja, und vielleicht, wenn man doch auch mal das Gespräch sucht, vielleicht gibt es doch kleine Wege, da irgendwo zu entlasten, irgendwo noch einen Weg zu finden. Und ach, ich glaube, auch da sage ich wieder, muss, glaube ich, jeder in seiner Familie, in seinem Herzchen einmal nachhören, welcher Weg ist für mich der richtige. Ich glaube, da gibt es ganz schwer eine Anleitung für. Und das soll wirklich jeder für sich ganz frei entscheiden, ja.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich liebe diesen Satz, in sein Herz hören, weil nur da findet man sowieso die Antworten für sich selber. Ja.
Das ist einfach so, ja.
Oh Melanie, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich wünsche dir nur das Tollste überhaupt, dass es weiter so wunderbar läuft oder wenn dann nur noch maximal ein bisschen besser läuft, aber ne, immer nur in eine Richtung dann gerne.
Hauptsache, alles ist gut. Das ist so meine Überschrift. Hauptsache, alles ist gut und das ist
Ja.
sehr dehnbar. Und nee, ich freue mich und danke, dass ich dabei sein durfte, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Vielleicht der einen oder anderen ein bisschen Mut oder Perspektive schenken konnte. Und weißt du, wenn das nur eine einzige Person ist, die dadurch irgendeine Kleinigkeit verändert oder für irgendwas Mut bekommen hat, dann bin ich schon total dankbar. Dann reicht mir das.
Sehe ich genauso. Ach toll, und das werden wir bestimmt erreicht haben, wirst du bestimmt erreicht haben. Ich danke dir von Herzen.
Ich danke dir auch. Vielen, vielen lieben Dank.
Boah, was für eine Lebensgeschichte, oder? Was für eine Folge. Ich habe die jetzt nochmal angehört gerade und habe zwischendurch so gedacht, Wahnsinn. Teilweise habe ich gar nicht so reagiert wie, also es klingt zumindest so, als hätte ich irgendwie nicht so reagiert, wie ich normalerweise reagiert hätte, einfach auch mit deutlich mehr Entsetzen hier und da an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, ich habe, weil wir uns ja gesehen haben beim Gespräch, teilweise nonverbal reagiert. Also, und es war ja auch keine Therapiestunde, aber trotzdem habe ich so beim Hören zwischendurch gedacht, das sind so krasse Sachen, die sie erlebt hat und die sie erzählt hat. Und ich weiß immer gar nicht, ob das so rübergekommen ist, wie, ja, wie mich das auch einfach teilweise umgehauen hat, ne? Was sie so durchmachen musste und ja, wie sie daraus auch noch hervorgegangen ist, Wahnsinn. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen zu dem Trauma. Da hat sie gesagt, dass sie manche Sachen einfach auch verdrängt hat und, ne, aus der ersten Zeit. Und da habe ich nur kurz gesagt, das ist schlau. So, das will ich einmal ganz kurz einordnen gerne. Das ist nämlich zumindest das, was ich gelernt habe, was die Traumapädagogik gesagt hat, so wie ich das gelernt habe, dass man eben Traumata nicht zwingend immer angucken und aufarbeiten muss, ne? Also wenn jemand gut im Leben steht und keine Flashbacks hat und da nicht ständig von überrollt und eingeholt wird, dann muss das nicht traumatherapeutisch aufgearbeitet werden. Kann es immer, klar. Aber das muss es nicht. Wenn jemand damit gut lebt, kann er das auch ruhen lassen. Er kann das auch ruhen lassen, hinter sich lassen und muss es nicht wieder hochholen. Ne? Also das eine ist eben Traumapädagogik, das andere Traumatherapie. Das war mir noch wichtig, das irgendwie noch mal kurz so ein bisschen einzuordnen, falls sich da vielleicht der ein oder andere gewundert haben sollte. So, das war mir nun wichtig, gerade noch, als ich das noch mal gehört habe, das irgendwie noch mal kurz zu sagen. Genau. Und der Klassiker hinten raus: Wenn euch mein Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, gebt mir Sterne, Rezensionen, Kommentare bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Ich freue mich drüber. So, danke nochmal an Melanie, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.